Ihr seht, das Leben ist kompliziert. Es sollte ja eigentlich nur ein Spielnachmittag werden. Und dann, so etwas Ähnliches habe ich mal erlebt, als ich mit Jugendlichen in Ungarn unterwegs war. Ich war mit Teenagern auf einer Sommerfreizeit am Balaton. Wir hatten ziemlich genaue Regeln vorher ausgegeben, wann was passieren darf und wann nicht, wann man wieder zu Hause zu sein hat und so weiter und so fort. Eines Abends steht ein Teenager bei uns, bei den Mitarbeitern in der Küche und schreit fast weinend, Gebote sind Rotz. Und wir fragen nach, wieso eigentlich? Und sie meinte im Brustton der Überzeugung, es sei Rotz, dass man 23.30 Uhr schon auf dem Zimmer sein sollte. Zwei Abende später steht die gleiche Person heulend wieder in der Küche und erzählt völlig aufgelöst eine Geschichte, die sich wirklich ein bisschen unglaublich anhört. Also nach dem Abendprogramm dürfen die Teenager bei uns immer noch eine Runde spazieren gehen. Aber ein Gebot ist, ihr geht immer zu zweit, also mindestens zu zweit. Keiner geht allein. Und das nächste Gebot ist, ihr seid alle 22 Uhr wieder hier auf dem Gelände. Nun ist es kurz nach 22 Uhr und sie steht heulend in der Küche und erzählt unter Schluchzen, was ihr passiert ist. Und sie denkt an, dass sie abends spazieren war, allerdings allein. Und an der ersten Ampelkreuzung, vom Quartier aus gesehen, fährt neben ihr ganz langsam immer eine schwarze große Limousine. Irgendwann merkt sie schon, ist doch eine komische Situation. Die fahren die ganze Zeit im Schritttempo neben mir her. An der nächsten Ampelkreuzung steigt einer aus der Limousine aus, ein junger Mann, und fragt sie, ob sie denn nicht mitfahren möchte, vielleicht zur Disco. Und sie ist so überwältigt, überrumpelt, dass sie eigentlich gar nicht Ja sagen wollte, aber doch Ja sagt. Und sie steigt ein in das Auto. Große, schwarze Limousine. Als sie im Auto sitzt, wird ihr langsam mulmig. Die Männer sind viel älter als sie. Und überhaupt, wie kommt sie jetzt in das Auto hier rein? Und dann kommt sie auf eine geniale Idee. Da muss sie erstmal drauf kommen. Sie macht nämlich einen Vorschlag und sagt, ich habe da noch eine Freundin, die könnten wir noch abholen. Der Vorschlag gefällt den Männern gut. Und sie leitet die schwarze Limousine zu unserem Quartier. Dort angekommen, macht sie die Tür auf und rennt kreischend und schreiend in unser Quartier. Die Männer kapieren, was los ist und geben mit Gummi, Gas und ab und davon. Ende von dieser Geschichte war, dass in den nächsten Tagen niemand mehr spazieren gehen wollte. Wir hatten als Mitarbeiter ständig zu tun, mussten die Teenager jetzt beschäftigen bis spät in die Nacht. Eine Katastrophe. Zweite Geschichte. In Dresden ziehen einige junge Leute zusammen in eine Wohnung der Neustadt. Sie wollen eine WG gründen. Endlich raus aus dem Dunstkreis der Eltern. Sie sind sich alle darüber einig, dass sie keine Gebote erlassen wollen. Das haben sie zu Hause genug. Hier braucht man das nun wirklich nicht. Das Leben wird alles von ganz allein regeln. Nach 14 Tagen hat Kerstin die Schnauze voll. Alle lassen ihren Aufwasch in der Küche stehen. Kerstin hat 14 Tage lang den Aufwasch für 6 Leute gemacht. Das stinkt sie einfach an. Und es stinkt eben tatsächlich, wenn der Aufwasch von 6 Leuten 3 Tagen im Sommer bei 40 Grad plus in der Küche steht. Yvonne, die zweite Bewohnerin, studiert Musik. Jens ist der dritte im Bunde und gerade fertig mit seiner Ausbildung zum Krankenpfleger. Er hat Nachtwache. Wenn er schläft, spielt Yvonne Saxophon. Daraufhin schläft er nicht mehr. Thomas hat gelernt, dass richtige Männer im Stehen pinkeln. Und er tut das auch. Aber es sieht so aus, als ob er noch übte. Nach 14 Tagen sieht die Klobrille aus wie eine Bundeswehr-Tarnhose. Und kein Mensch würde sich mehr draufsetzen. Die letzten beiden Ich habe gerade gesehen, es sitzen zwei in dieser Kirche, die diesen Namen haben. Das ist also jetzt nicht erfunden, es hat auch nichts mit euch zu tun. Ines und Frank haben sich gleich in den ersten Tagen ineinander verguckt. Sie schweben auf der rosaroten Wolke 7. Mit schmachtenden Blicken begegnen sie sich nur noch. Von den anderen in der WG bekommen sie gar nichts mehr mit. Einkaufen, aufwaschen, den Kühlschrank auffüllen, für all sowas haben sie gar keine Zeit. Dafür wissen sie ziemlich genau, wie man den Kühlschrank leer frisst. Liebe Leute, was würde man solchen Menschen raten? Am Ende könnte man wahrscheinlich nur sagen, ihr müsst euch unbedingt mal über Gebote unterhalten. Was geht und was geht nicht? Die meisten von uns sind ja in der glücklichen Lage, eine ganze Menge an Geboten zu kennen. Wir hatten es vor uns bei der Anmoderation SDVO, Verkehrsregel, Verkehrsschilder, Gebote über Gebote, Grundgesetz. Es gibt die Schulordnung, Straßenverkehrsordnung ist schon genannt, Kinder- und Jugendgesetz. Dann gibt es noch Mutti- und Vatis Gesetz, wie uncool. Oder Murphys Gesetz, alles was schief gehen kann, geht auch schief. Und nun komme ich noch und sage euch, es gibt auch noch 10 Gebote in der Bibel. Jetzt jubelt doch mal. Noch 10 Gebote mehr. Die Freude in euren Augen ist ungefähr so groß, wie wenn Mutti sagt, erinnert euch mal, wie es früher war, die schon ein bisschen älter sind, komm, wir gehen da mal einen schicken Anzug kaufen. Da ist die Freude groß. Besonders, wenn Mutti orientierungslos durch die Anzugsreihen für Senioren streift. Wie glücklich bist du in solchen Momenten. Genau diese Freude sehe ich zurzeit in euren Augen. Eben nicht so sehr viel. Wer kann sich schon freuen, noch mehr Gebote zu haben? Gott hat seinen Leuten diese 10 Gebote gegeben, als sich keiner mehr nach ihm umgedreht hat. Als jeder machte, was er wollte. Mit der ins Bett stieg und jenem Bar aufs Maul haute, weil der ihm mit dem tiefer gelegten Esel die Vorfahrt genommen hatte. Gott will das totale Chaos verhindern. Er gibt seinen Leuten 10 Gebote als Richtschnur, als Geländer, als Leitplanke des Lebens. Und nun ist die Frage, was bedeuten denn die 10 Gebote für uns? Ich werde viel von mir erzählen, weil ich glaube, alles andere ist nur der erhobene Zeigefinger. Auf den würde ich gern verzichten. Ich fange an mit einer Motorradgeschichte. Ich hatte 1996 einen wirklich schweren Motorradunfall. Als ich dann irgendwann im Krankenhaus wieder aufwachte, die Situation halbwegs realisierte, als dann die Heilung schon wieder einsetzte, habe ich mich natürlich gefragt, wieso lässt Gott das zu? Ich war gerade auf einer Vorbereitungsfahrt für eine Tour. Es hatten sich Menge Leute angemeldet und eigentlich hätte es dann bald losgehen müssen. Ich hatte mir Karten geholt, alles zusammengetragen und war wenige Kilometer vor zu Hause. Und dann das. Warum lässt Gott das zu? Und noch nie in meinem Leben habe ich zuvor so schnell eine Antwort bekommen wie in dieser Situation. Gott hat sofort geantwortet, hat gesagt, weil ich schon lange nicht mehr die Nummer 1 in deinem Leben bin. Ich hatte es überhaupt nicht bemerkt. Alles in meinem Leben richtete sich im Grunde nach dem Motorrad. Meine Freunde, meine Zeiteinteilung, selbst meine Familie, meine Arbeit, alles richtete sich nach dem Motorrad. Es war unmerklich, aber ganz deutlich in meinem Leben die Nummer 1 geworden. Und Gott sagt, ich will die Nummer 1 in deinem Leben sein. Das erste Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter außer mir haben, meint genau das. Gott will nicht irgendwo in deinem Leben vorkommen, ganz weit da hinten, sondern er will in meinem Leben und in deinem Leben tatsächlich ganz vorn stehen. Wenn du heute nach Hause gehst, prüf einfach alles, was du hast. Welches dieser Dinge, die dich umgeben, die zu deinem Leben dazugehören, machen Gott Konkurrenz? Und wenn du es entdeckt hast, räum es aus deinem Leben. Oder gib ihm ganz bewusst einen anderen Stellenwert. Ich bin Gott dankbar, dass ich immer noch Motorrad fahren kann, Aber inzwischen weiß ich, dass es ein Leben nach dem Motorrad gibt. Motorrad ist bei mir nicht mehr Nummer 1, sondern realistischerweise vielleicht Nummer 3. Der Gott der Bibel will dein Gott sein. Er ist eifersüchtig und er möchte dich mit niemandem teilen. Solch einen Wert legt er auf dich. Das zweite Gebot: Du sollst den Namen deines Gottes nicht unnützlich führen. Das bedeutet, du sollst nicht fluchen. Du sollst nicht bei Gott schwören. Wissen, dass Gott etwas Heiliges ist. Du kannst aber seinen Namen nützlich gebrauchen. Und vielleicht überlegst du, wie das denn gehen soll, Gottes Namen nützlich gebrauchen. Du kannst beten. Du kannst mit Gott reden. Gott ist nicht nur irgendein Klotz in Stein oder irgendwas aus Holz geformtes, wie auch immer, sondern er ist ein lebendiger Gott. Du kannst mit ihm reden. Und wenn du dir die Zeit nimmst, kannst du sogar hören, wie Gott mit dir redet. Du kannst Gott loben. Du kannst Gott danken. Und du kannst andere Menschen segnen. Immer dann, wenn meine Kinder zu Hause irgendwie das Zuhause verlassen. Ich mache das nicht an jedem Schultag, aber an manchen Schultagen schon. Dann segne ich meine Kinder, bevor sie gehen. Dazu musst du nicht Motorradfahrer, Seelsorger sein. Das darf jeder tun. Du kannst den Namen Gottes nützlich gebrauchen. Du darfst mit Gott reden, er will dir zuhören. Deine Meinung ist ihm wichtig. Er will auch dein Gott sein und nicht nur dein Maskottchen. Das dritte Gebot: Du sollst den Feiertag heiligen. Wenn du denkst, der da vorn ist als Teenager bestimmt jeden Sonntag mit wehenden Fahnen in den Gottesdienst gegangen, dann liegst du aber genau richtig. Aber das war erst mit 15 so. Ich komme aus einem christlichen Elternhaus und bis ich 15 war, hatte ich jede Menge Freizeiten, Gottesdienste, Kinderstunden und alles Mögliche besucht. Nicht immer bin ich freiwillig gegangen, sondern ab und zu wurde ich gegangen. Aber dann, mit 14 auf einer Freizeit, habe ich gemerkt, dass Jesus mich will. Ich habe mich, so nennt man das, bekehrt. Ich habe mich zu ihm bekannt. Ich habe gesagt, ja, Jesus, ich will ab jetzt mit dir leben. Und mein Blick auf den immer noch langweiligen Gottesdienst am Sonntag änderte sich plötzlich. Ich fand es immer noch nicht total cool, was dort passierte. Aber ich habe entdeckt, es ist die Möglichkeit, um Gott zu begegnen. Es ist die Möglichkeit, im Laufe einer Woche ganz bewusst Zeit zu haben und mit Gott zu verbringen. Freilich, das kann nur jeden Tag sein und besser ist es. Aber der Alltag sieht doch oft anders aus. Ob du den Feiertag heiligst, ob du dich auf einen Gottesdienst freuen kannst, hat vielleicht etwas damit zu tun, in welcher Beziehung du zu Gott lebst. Hier einige Maßstäbe. Bist du heute zufällig hier? Gehst du sonst nie zu solchen Veranstaltungen? Ich glaube, dann musst du der Realität ins Auge sehen und sagen, du hast keine Beziehung zu Gott. Bist du heute hier, weil es wieder mal Zeit war, weil es keine bessere Alternative Sonntagabend 17 Uhr in Wittgensdorf gibt oder weil alle aus der Familie gegangen sind? Dann kann es sein, du hast schon eine Beziehung, aber die müsste vielleicht mal etwas aufgemöbelt werden. Aber nicht bloß so ein bisschen Schminke obendrauf, damit alles wieder gut aussieht. Vielleicht eher sowas wie eine Frischzellenkur. Dann musst du in deinem Leben vielleicht bestimmte Dinge ändern. Dritte Variante: Bist du hier, weil du es wolltest? Weil dir klar ist, Gott ist hier in diesem Raum. Und du wolltest dir die Chance nicht entgehen lassen, ihm zu begegnen. Dann bist du auf dem besten Wege. Das waren die ersten drei Gebote, die sich mit dem Verhältnis zwischen Mensch und Gott beschäftigen. Das vierte Gebot: Du sollst Vater und Mutter ehren. Letztens in der Fußgängerzone, also ihr müsst wissen, ich komme aus Gebirge, ein kleiner Ort in der Nähe von Marienberg. Wer war schon mal dort? Immerhin. Ich bin erstaunt. Also herzlichen Glückwunsch für die, die schon mal dort waren, muss man erlebt haben. Ansonsten hat man bisher umsonst gelebt. Also, wenn ich jetzt von Fußgängerzone rede, dann rede ich nicht von Gebirge. Also letztens war ich in der Fußgängerzone unterwegs, ich trödel hinter einer Familie her und dabei höre ich folgendes Gespräch. Ein kleines Mädchen an der Hand ihrer Eltern fragt, Papa, was ist denn das für ein hohes Haus? Weiß ich nicht. Mama, was ist denn das für ein Zeichen? Weiß ich nicht. Papa, wie viele Sterne stehen denn am Himmel? Kann ich dir nicht sagen. Mama, seid ihr mir eigentlich böse, wenn ich so viel frage? Nein, natürlich nicht. Wo willst du denn sonst was lernen? Oder eine andere Geschichte. Auf einer Freizeit erzählt ein Mädchen von zu Hause von ihrem Vater, der trinkt. Also nicht so trinken wegen Durst, sondern er ist Alkoholiker, er ist krank. Aber er versucht auf Krampf die Familie zusammenzuhalten. Und die Mutter spielt in diesem Spiel mit. Am Ende kommt es dem Mädchen so vor, dass alles wichtiger ist. Die Karriere, das Haus, alles, das Auto, alles geht vor, aber keine Zeit für Kinder. Du sollst Vater und Mutter ehren. Wie soll das gehen? Wir denken ja meistens bei diesem Gebot daran, dass wir Vater und Mutter lieben sollen. Und dort, wo das möglich ist, ist es eine tolle Sache. Lasst euch das nicht ausreden. Aber in dem Gebot geht es zunächst um etwas viel weniger Emotionales. Da geht es nämlich um Ehren. Und diese Ehre, die kann man tatsächlich auch jedem entgegenbringen. Das ist nicht das Gleiche wie ein warmes Gefühl der Liebe für jemanden zu hegen. Ehre sollte aber eben auch gegenseitig sein. Auch Eltern sollten ihre Kinder ehren, sie ernst nehmen. Und man muss wissen, in diesem Gebot ging es damals um Altersversorgung. Und ich glaube, in Zukunft wird es wieder mehr darum gehen. Gott liegt etwas an einem gesunden Verhältnis zwischen Eltern und Kindern, an einem gesunden Verhältnis zwischen den Generationen. Das fünfte Gebot, du sollst nicht töten. Als ich gemustert wurde, habe ich mich als Bausoldat mustern lassen. Unser damaliger Jugendwart Eberhard Heise, der hat uns Jungs einen Satz beigebracht, den konnten wir, also wenn man uns früh um 2 geweckt hat, konnten wir den auswendig aufsagen. Und der hieß, hiermit verweigere ich den Dienst mit und an der Waffe aus Glaubens- und Gewissensgründen. Den konnten wir wirklich immer aufsagen. Und mit diesem Satz bin ich zur Musterungskommission gegangen und habe den dort vorgetragen. Ehrlich gesagt, ich wundere mich drüber, dass die Leute das damals so akzeptiert haben. Denn die Bedeutung des Gebotes in der Bibel ist schon noch eine andere. Da geht es nämlich um Rauben, Morden. Das sollst du nicht tun. Das Töten als Soldat, zum Beispiel im Verteidigungsfall, ist ausdrücklich nicht gemeint. Schwer, das auseinanderzuhalten. Aber dennoch bei richtiger Betrachtung wichtig, es so zu bedenken. Du sollst nicht töten. Aber wie viele Parallelen hat es in unserem Leben? Ich kann jemanden nicht nur töten und ihm das Leben nehmen, ich kann nur jemanden mundtot machen. In der Schule, auf Arbeit, im Jugendkreis. Ich kann mein Leben und das Leben anderer gefährden und durch die Nichteinhaltung all dieser Gebote, die hier stehen, der SDVO. Gott möchte dein Leben erhalten und du sollst das Leben deines Nächsten erhalten. Das sechste Gebot, da geht es um Sex. Du sollst nicht Ehe brechen. Deutschland ist führend. Also nicht mehr unbedingt in der Wirtschaft, obwohl zurzeit sieht es gar nicht ganz schlecht aus, aber im Fußball auch nicht mehr so richtig. Bei den Skispringern, naja. Deutschland ist führend in der Scheidungsstatistik. Da sind wir ganz vorn mit dabei. Meine Mutti hat mich ganz toll lieb, erklärt die Tochter meiner Nachbarin. Sie hat schon 3 Vatis ausgetauscht, aber mich behält sie immer. Klar, darüber kann man schmunzeln. Aber eigentlich ist es ja eine ernste Sache. Ich habe schon mal die Ehe gebrochen. Meine eigene. Nichts, worauf ich stolz bin. Meine Arbeit, mein Hobby waren wichtiger als meine Frau. Das konnte nicht gut gehen. Und zudem hatten wir schon länger bemerkt, dass wir irgendwie nicht zusammenpassten. Und irgendwann gab es da tatsächlich nichts mehr zu kitten. Und die Ehe ging auseinander. Dass ich heute hier stehen kann, hat etwas damit zu tun, dass ich diesen Gott der Bibel gut kenne. Und dass ich das Angebot kenne, das Jesus allen macht, die mit seinen Geboten in Straucheln kommen. Es gibt Vergebung. Und es gibt einen Neuanfang. Vielleicht sitzt ja jetzt der eine oder die andere in der Bankreihe und denkt, bloß gut, so schlecht wie der da vorne bin ich nicht. Ich habe noch nie die Ehe gebrochen. Gut, wenn das so ist. Aber am Ende, wenn wir die Bibel mal ganz genau nehmen, muss man sagen, du haust dir hier selber die Hucke voll. In der Bibel steht, Jesus sagt es einmal so, wenn ihr einen anderen Partner auch nur begehrt, so habt ihr mit ihm die Ehe gebrochen. Liebe Leute, ich kenne niemanden über 14, dem das noch nie passiert ist. Man hat es ja schließlich nicht nur mit Hexen und Quasimodos zu tun. Gott lässt uns anders sein. Und dort, wo junge Leute fragen, ja, wie ist denn das mit dem Zusammenschlafen vor der Ehe? Das ist doch heute ganz normal. Überall wird es gezeigt. Unsere Welt ist wirklich übersexualisiert. Und dabei ist Sex nichts Schlechtes. Gott hat es uns geschenkt. Ich bin Gott dankbar dafür, dass es dieses Geschenk gibt. Dass er nicht gesagt hat, also wisst ihr was, wenn ihr mal Nachwuchs kriegt, dann wächst euch irgendwann mal am Knie eine Beule, das wird eine Knospe und dann durch Knospung vermehrt ihr euch. Klasse, dass es anders ist. Aber Gott will, dass du auch auf sexuellem Gebiet glücklich wirst. Geist und Körper und Seele gehören für Gott zusammen. Das 7. Gebot, du sollst nicht stehlen. Ich bin heute bei uns im Ort der Leiter der Feuerwehr. Meine Feuerwehrgeschichte beginnt aber sehr früh. Als Junge hatte ich einen Freund, der hieß Thilo. Thilo hatte eine elektrische Eisenbahn, was ich nicht hatte. Die habe ich mir immer gewünscht und ich denke, ich habe da einen seelischen Schaden davon getragen. Auf dieser Feuerwehr vom Thilo stand ein Feuerwehrauto, Spielzeugauto, diese Größe, S4000, Tanker. Und ich hatte zu Hause eine Sammlung mit lauter Feuerwehrautos. Und dieses Auto fehlte. Es war auch nicht mehr zu beschaffen. Ich rede von DDR-Zeiten für die Jüngeren. Es war nicht mehr zu beschaffen. Auch der beste Freund muss irgendwann mal aufs Klo. Als Thilo gerade sein Geschäft nachging und ich schon vorher bemerkt hatte, dieses Auto spielt für ihn überhaupt gar keine Rolle, er beachtet es überhaupt gar nicht, wanderte das Auto von der Eisenbahnplatte in meine Hosentasche. Zu Hause habe ich es ausgepackt, in mein Regal hineingestellt. Und ich habe mich gefreut, ungefähr eine Stunde lang. Als aber am nächsten Tag Thilo unten klingelte, habe ich gedacht, huh. Und ich habe das Auto weggeräumt. Und ich habe das Auto jahrelang aus dem Regal raus und wieder reingeräumt. Je nachdem, wer unten klingelte. Gönne dem anderen, was ihm gehört. Lerne dich mit ihm darüber zu freuen, das, was er hat. Sieh es als ein Geschenk Gottes an. Gott meint es gut mit dir, mit mir, aber eben auch mit deinen Nächsten. Du sollst nicht stehlen. Das 8. Gebot, du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinem Nächsten. Du sollst nichts Falsches über deinen Nächsten, deinen Nachbarn erzählen. Mein Lieblingscousin hat mir da mal eine wichtige Lektion erteilt. Als ich nämlich gerade dabei war, ihm so aus dem Dorf das Neueste zu erzählen, unterbrach er mich, er war schon ein paar Jahre älter und deshalb auch ein bisschen weiser als ich, unterbrach er mich und sagte, du, kennst du die Geschichte von Sokrates? Ich sag, keine Ahnung, ist der Grieche um die Ecke? Nee. Sokrates, ein Philosoph der Antike. Zu ihm kam ganz aufgeregt ein Mann, ungefähr so wie ich, zu meinem Cousin und sagte, Sokrates, Sokrates, hast du schon gehört? Ich muss dir was erzählen von meinem Freund. Und Sokrates unterbrach ihn und fragte, hast du das, was du mir erzählen willst, schon durch die drei Siebe gelassen? Drei Siebe? Welche drei Siebe? Keine Ahnung. Nein, natürlich nicht. Und Sokrates sprach weiter und sagte, das erste Sieb ist das Sieb der Wahrheit. Ist das, was du mir erzählen willst, wahr? Darauf sagt der Mann, ja, woher soll das denn genau wissen? Und Sokrates sprach weiter und sagte, das zweite Sieb ist die Güte. Wenn es schon nicht wahr ist, was du erzählen willst, ist es dann zumindest etwas Gutes über den Mann. Darauf sagte der Erzähler, nein, natürlich nicht, darum will ich das erzählen. Also mein Freund, und Sokrates unterbrach ihn wieder und sagte, das dritte Sieb ist das Sieb der Notwendigkeit. Ist das, was du mir erzählen willst, notwendig? Muss ich das wissen? Ja, notwendig nicht gerade, aber weißt du mal... Da lächelte Sokrates milde und sagte, also, wenn das, was du mir erzählen willst, nicht wahr, nicht gut und nicht notwendig ist, dann behalte es für dich und belaste mich damit nicht. Lass es begraben sein. Wie schnell passiert uns das, dass wir über einen anderen etwas erzählen, es nicht durch die drei Siebe gelassen haben. Gott will Frieden zwischen den Menschen. Worte erst einmal ausgesprochen, lassen sich nicht mehr zurückholen. Und Christen, finde ich, sollen nicht über andere, sondern mit anderen reden. Das 9. und 10. Gebot. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus, Weib, Knecht, Magd, Vieh oder alles, was seines. Wir merken, das Gebot ist nicht mehr so ganz aktuell. Es ist aus einer anderen Zeit. Heute interessiert sich doch niemand mehr für den Knecht eines anderen. Oder würde man sagen, neide ihn nicht seinen Angestellten? Niemand interessiert sich mehr für die Magd eines anderen. Oder könnte man heute sagen, gönne ihm seine Freunde und versuche sie nicht aus eigenem Interesse auseinanderzubringen? Niemand interessiert sich mehr für das Vieh eines anderen. Ist mir doch total egal, was du für einen Hasen hast, wie dein Hund aussieht und ob du eine Katze hast, die man als Wischmopp benutzen kann. Oder würde man heute sagen, freu dich mit ihm, interessiere dich für die Dinge, die sein sind. Sein Fahrrad, sein Moped, Motorrad, Auto, Haus und alles, was sein ist. Dem anderen etwas gönnen, sich mitfreuen, vermeide den bitteren Geschmack, selbst zu kurz gekommen zu sein. Hast du dich schon mal bedankt für all die Dinge, die wie selbstverständlich zu deinem Leben gehören? Die 10 Gebote sind keine Gebote, die uns eingrenzen sollen, die es eng machen sollen um uns herum, sondern die uns eine Leitplanke fürs Leben sind, damit Leben gelingt. Gott meint es gut mit uns. Die 10 Gebote sind Lebenshilfe, stressfrei durchs Leben zu kommen. Das wünsche ich euch. Am Ende. Am Ende ist es so, jeder Mensch verstößt gegen Gottes Gebote. Also selbst so Prachtexemplare wie der Ernst da hinten. Dem passiert sowas auch, vermute ich. Und deshalb ist es ganz wichtig zu wissen, Gott wetzt ständig wie ein Radiergummi über dein Leben. Jesus braucht sich auf wie ein Radiergummi, damit die Schuld aus deinem Leben herausradiert wird. Eins allerdings ist nötig von deiner Seite. Du musst ihn alle Seiten deines Lebens öffnen. Nur dann kann er auch radieren. Und eine Lebensweisheit, die nicht aus der Bibel ist, noch auf dem Weg. Geh nicht über dein Gewissen hinweg, wenn es sich regt. Es ist so etwas wie ein gottgegebener Seismograph. Ein Indianer hat mal einen Vergleich gebraucht. Er hat gesagt, das Gewissen ist ein dreieckiges Ding in deinem Herzen. Wenn es sich regt, wenn es sich dreht, tut es weh. Steht es still? Es steht still, wenn ich gut bin. Wenn ich aber weiter Unrecht tue und es dreht sich und bewegt sich, nutzen sich die Kanten ab. Und irgendwann tut es nicht mehr weh. dann entstehen Menschen ohne Gewissen. So bist du von Gott nicht gedacht. Gott hat dich als sein Spiegelbild gemacht. Nach seinem Bild hat er dich geschaffen. Und das ist gut so. Amen.